Wir kommen zum dritten Buch Mose, das den Titel hat in der hebräischen Bibel Vayikra. So beginnt das Buch mit dem ersten Wort. Vayikra el Moshe vaydaber Adonai elav. Also, und er rief zu Mose, und der Herr sprach zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. Das erste Wort, und er rief. Das ist ungewöhnlich. Meistens heißt es in den fünf Büchern Mose, Gott sprach oder Gott redete. Und hier heißt es, Gott rief. Wir haben gesehen, in 2. Mose am Schluss, da wird beschrieben, die Stiftshütte war vollendet und die Wolke der Herrlichkeit Gottes hat die Stiftshütte erfüllt. Gott wohnte unter seinem heimgekehrten Volk. Und jetzt kommt aus der Stiftshütte, wie Vers 1 sagt, Gottes Ruf. Und wenn Gott ruft, hat das eine besondere Bedeutung. Auch in den Evangelien heißt es, Jesus sagte, Jesus sprach. Aber an einigen Stellen heißt es, dass der Herr Jesus rief. Sogar rief mit lauter Stimme. Und diese Stellen müssen wir ganz besonders beachten. Das hat ja eine Bedeutung, wenn Gott ruft. Und Gott rief Mose aus der vollendeten Stiftshütte herzu, um zu hören, wie man ihn mit Opfern anbeten kann. Und dann wird in den Kapiteln 1 bis 7 erklärt, all die verschiedenen Opfer, die vier blutigen Opfer, die übrigens hinweisen auf die vier Evangelien, immer ein Blutopfer entspricht einem der vier Evangelien und so weiter und so fort. Und in diesem Buch wird auch erklärt, wie Israel für Gott ein heiliges Volk sein kann. Ich habe hier auf dem Skript hingeschrieben, die Wörter wie heiligen, heilig, Heiligtum und so weiter, die kommen ca. 150 Mal vor. In diesem Buch. Die Grundbedeutung von heilig ist abgesondert. Abgesondert vom Bösen. Und das macht klar, dieses Buch ist das Buch der Gemeinschaft mit Gott. Aber mit Gott Gemeinschaft haben können wir nur, wenn wir in unserem Leben immer wieder Ordnung machen. Und das, was eben Sünde ist, unrein ist, hinaustun. Und das wird in diesem Buch ganz speziell eben betont. Was ist der Unterschied zwischen heilig und unheilig? Das wird gerade in 3. Mose 11 am Schluss so betont, um den Unterschied zu machen zwischen dem Heiligen und eben dem Unheiligen. So ist also dieses Buch Buch der Gemeinschaft mit Gott, die Bedeutung der Anbetung wird hier vorgestellt, getrennt von allem Bösen. Es ist Gottes Ruf zur Begegnung mit ihm, im Anschauen der Herrlichkeit Gottes, im stellvertretenden Opfer. Und das ganz zentrale Kapitel in 3. Mose ist 3. Mose 16, das Kapitel über den Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag, einmal im Jahr, im Herbst, wo durch das Opfer oder durch die Opfer die Sünde Israels vom vergangenen Jahr abgeschafft wurden. Ein gewaltiger Hinweis auf das Opfer des Herrn Jesus. Er hat an einem Tag, sagt Zacharja 3 am Schluss, hat er die Sünde abgeschafft, wie das Hebräer 9 am Schluss sagt. Und darauf wies dieser große Versöhnungstag hin. Übrigens, das dritte Buch Mose ist in einem Monat entstanden. Und zwar im Monat Nisan. Oder Abib, ist dasselbe. Ich war, der Auszug aus Ägypten war im Monat Abib, am Passa. Und Israel war gelagert am Sinai, hat das Gesetz bekommen, hat die Stiftshütte gebaut. Und das ging ein Jahr. Und wurde vollendet nach einem Jahr. Und dann genau im Monat Abib wird das dritte Buch Mose inspiriert, wo erklärt wird, wie kann man Gemeinschaft haben als ein erlöstes Volk, in der Nähe Gottes sein und seine Herrlichkeit im Opfer anschauen. Das führt uns zum vierten Buch Mose. Dort wird im ersten Vers das Wort Bemidbar erwähnt. Be heißt übrigens in. Aber das ist nicht ein einzelnes Wort, das kann man nicht für sich schreiben. Da muss man immer ans Wort anhängen. Das ist nur ein Buchstabe auf Hebräisch. Bemidbar heißt in der Wüste. Und genau dieses Buch beschreibt die insgesamt 40-jährige Wüstenwanderung sehr ausführlich. Dieses Buch zeigt das vielfältige Versagen des Volkes im Gegensatz dazu Gottes große Treue. Und zwar wird also in diesem Buch eigentlich gezeigt, wie jetzt dieses erlöste Volk, 2. Mose, das berufen ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, 3. Mose, in der Herausforderung des Lebens treu den Weg gehen soll. Also das 4. Buch Mose zeigt den Wandel. Also das, was wir eben in der Gemeinschaft mit Gott erleben, im Verborgenen, das muss sich im Sichtbaren unseres Lebens auswirken. Und das zeigt eben das 4. Buch Mose, zeigt aber auch eben, wie das Volk in dieser Hinsicht so oft versagt hat. Es ist also das Buch des Wandels, kann man sagen, in einer Welt voll ungünstiger Bedingungen. Es zeigt eben die Würde der göttlichen Berufung und er rief, 3. Mose, verpflichtet zu einem würdigen Wandel mit Gott. Also man könnte darüber schreiben, Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Das ist genau das, was wir auch in Epheser 4, Vers 1 haben, nachdem in Epheser 1 bis 3 erklärt wird, was wir alles durch die Erlösung in dem Herrn Jesus haben, sagt der Apostel als Schlussfolgerung, ich ermahne euch nun, und zwar zum würdigen Wandel. Ich zitiere Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Schlussfolgerung aus Kapitel 1 bis 3, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also die Berufung haben wir in 3. Mose, Vayikra, und jetzt das würdige Wandeln dementsprechend im 4. Buch Mose. Aber wir sehen eben, dass viele versagen, und da kann man eben auch Jakobus 3, Vers 1 darüber schreiben. Denn wir alle straucheln oft, sagt sogar Jakobus, ein Mann, der Treue und Hingabe an Gott war, bekannt für seine Konsequenz in seinem persönlichen Leben. Wir alle straucheln oft. Und das zeigt uns eben das 4. Buch Mose, aber wie der Herr trotzdem treu ist uns gegenüber. Und Kapitel 1 bis 11 ist dort eigentlich nur Einleitung, ja. Ich mache manchmal in meinen Vorträgen, ja, manchmal ist gut, eine lange Einleitung, aber das ist für mich sehr tröstlich, dass es in der Bibel immer wieder genauso ist. 1 bis 11, diese Kapitel zeigen Gottes Hilfsmittel für eine erfolgreiche Reise. Und dann Kapitel 12 bis 36, die Reise selbst. Und das zentrale Kapitel, 4. Mose 19, das Opfer der roten jungen Kuh. Es zeigt, wie man inmitten der Wüstenwanderung sich verunreinigt, aber es gibt eine Möglichkeit, immer wieder neu gereinigt zu werden. Und da spielt das Opfer der roten jungen Kuh eine ganz zentrale Rolle. Übrigens, es gibt eigentlich zu allen Bibelbüchern Vorträge von mir detailliert auf Sermon Online, sermon-online.de. also -online.de. Das sind etwa 500 Vorträge, die nicht auf einem Kanal, Roger Liebe Live, sind. Das sind nochmals über 500 weitere Vorträge. Aber auf Sermon Online, und da findet man eigentlich alle Bibelbücher als Einleitung. Und dann auch ausführlich zum Beispiel nur der Yom Kippur, 3. Mose 16. Oder das Opfer der roten jungen Kuh, 4. Mose 19. Aber jetzt machen wir einen Drohnenflug. Und darum gehen wir so schnell darüber hinweg. Und wir sehen, wie weit wir kommen heute. Aber wir sind schon in 5. Mose. Dort kommt ja das Wort im ersten Vers vor, die Worte. Hadvarim. Und das passt so wunderbar. In 5. Mose sind wir nämlich ganz am Ende der Wüstenwanderung angelangt. Israel lagerte sich am Fuß des Berges Nebo in den Gefilden Moabs. Das ist heute jordanischer Boden, gerade dort, wo der Jordan ins Tote Meer mündet. Das ist übrigens auch die Stelle, wo Johannes der Täufer zuerst getauft hat. Johannes 1. In diesem Bethanien am Jordan. Heute sagt man dem auf Arabisch Kasr al-Yahud. Ja, dort hat also Mose bei der letzten Lagerung der Stiftshütte 8 Abschiedsreden gehalten. Ich habe hier geschrieben, am Ende der Wüstenreise hielt Mose 8 Abschiedsreden, um das Volk auf die kommende neue Situation im verheißenen Land vorzubereiten. In einem Rückblick wies er auf Gottes Gnade und Treue in der Vergangenheit hin. Dies sollte ermutigen, im Gehorsam gegen Gottes Wort den Weg voranzugehen. Im Schlussteil wird Israels zukünftiges Versagen detailliert prophezeit. Auch Israels Zerstreuung unter alle Völker. 5. Mose 28, Vers 64. Doch durch Gottes große Gnade wird Israel in der Endzeit eine völlige Wiederherstellung erfahren. Also in Kapitel 1 bis 4, da haben wir einen Rückblick auf Israels Vergangenheit. Mose zeigt der neuen Generation, die gleich nach seinem Tod, der am Ende des Buches erfolgt, unter Josua ins verheißene Land gehen. Und ihnen sagt er, schaut mal zurück, wie das war, 40 Jahre Wüstenwanderung. Und wie oft ihr dem Herrn nicht treu wart. Aber er ist treu geblieben. Ich lese als Beispiel aus 5. Mose 8. Das ist so eindrücklich. Und das erklärt eben, warum wir durch so viele Herausforderungen im Leben hindurch müssen. Fünfte Mose 8, Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste. Warum? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also der Herr wollte in diesen 40 Jahren testen, was im Herzen der einzelnen Israeliten war. Und wir gehen auch durchs Leben als Erlöste und werden durch all diese Herausforderungen getestet. Und sie sind so vielfältig. Und auch hören wir so viele Stimmen, die uns dahin ziehen, die das relativieren, die das sagen oder das in Frage stellen, was wir bisher aus dem Wort erkannt haben. Und warum lässt der Herr das zu? Um zu prüfen, was in unserem Herzen ist. Und darum ist also wichtig, Kapitel 1 bis 4, Rückblick auf Israels Vergangenheit. Das zeigt aber Gottes Treue. Und dann in den Kapiteln 5 bis 27 wird der Wille Gottes dargelegt. Und jetzt wird erklärt, wie man die Gebote aus der Situation der Wüste auf die neue Situation des Landes übertragen muss. Und dann gibt es Prophetie für Ausblick auf Israels Zukunft, Kapitel 28 bis 34. Da wird auch hingewiesen auf die drei Landverluste Israels in 5. Mose 28. Der Landverlust, der kam, als die 10 Stämme nach Assyrien deportiert werden sollten. Darauf weist hin 5. Mose 28, Vers 25. Dann die Wegführung nach Babylon zu einem anderen Volk, Vers 36. Und dann in Vers 64 die Zerstreuung unter alle Völker ab dem Jahr 70 nach Christus. Alle drei Landverlustflüche. Und diese Kapitel zeigen aber, dass Gott in der Endzeit Israel wiederherstellt und seine Treue erweist. Warum eben all diese Landverlustflüche und auch weiteren Flüche? Das 5. Buch Mose ist das Buch des Gehorsams. Und es stellt uns immer wieder vor, wir müssen Gottes Wort gehorsam sein, und das hat als Folge Segen. Aber Ungehorsam bringt immer Fluch in unser Leben. Und darum sind die Wörter so wichtig wie hören, gehorchen, auf Hebräisch ein Wort Shamma. Das kommt circa 50 Mal vor. Und dann beobachten, bewahren, oder wir haben gerade vorhin gelesen, halten, Gebote halten. Das ist das Wort Shamar. Kommt auch etwa 50 Mal vor. Und interessant, also das 5. Buch Mose ist das Buch des Gehorsams. Und wenn wir schauen in Matthäus 4, wo, als der Herr Jesus in der Wüste war und am Ende von 40 Tagen in der Wüste, wird er von dem Satan versucht. Und bei jeder Versuchung zitiert der Herr Jesus ein Bibelwort und vertreibt den Satan mit seinen falschen Gedanken. Und jedes Mal ist das Zitat aus 5. Mose. Und der Herr blieb gehorsam. Auch nach diesen 40 Tagen in der Wüste. Während Israel eben 40 Jahre in der Wüste. Zur Abfolge der ersten 5 Bücher der Bibel. 1. Mose betont die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Und 2. Mose zeigt die Erlösung durch das Blut des Lammes. Das 3. Buch Mose zeigt die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Das 4. Buch Mose zeigt als Thema der Wandel in den Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöten des Lebens. Und das 5. Buch Mose ist die Belehrung über Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ganz entsprechend Johannes 14, 21, 23, wo der Herr Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote, der hält mein Wort. Und da gehen wir weiter zu Josua. Das Buch Josua ist die geschichtliche Fortsetzung der 5 Bücher Mose. Also das 5. Buch Mose bringt das Volk Israel an den Eingang zum verheißenen Land. 8 Abschiedsreden von Mose. Während das Buch Josua die darauf erfolgte Landnahme beschreibt. Somit schließt das Buch Josua die Bücher Mose ab und stellt zugleich den Beginn der langen Geschichte Israels in seinem Land dar. Also man könnte sagen, das Buch Josua ist die Erfüllung von all diesen Prophezeiungen in den 5 Büchern Mose, die das Land Kanaan für Israel verheißt. Das beginnt mit 1. Mose 12, Vers 7, Bundesschluss in Sichem. Gott sagt, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Aber das Buch Josua zeigt, und da ist es geschehen. Hat sich erfüllt unter Josua. Also man kann sagen, das Buch Josua steht zu den 5 Büchern Mose im gleichen Verhältnis wie das Neue Testament zum Alten Testament. Im Alten Testament haben wir die Verheißung, im Neuen Testament die Erfüllung. In 5. Mose haben wir die Verheißung für Israel in Bezug auf das Land. In Josua haben wir die Erfüllung. Man könnte auch sagen, das Buch Josua ist das Buch des Sieges und des Überwindens. Es gibt schon auch Versagen in diesem Buch, aber das Buch ist charakterisiert, geprägt von den vielen gewaltigen Siegen unter Josua. Und es ist so, schon in 5. Mose wird von Gott gesagt, ich habe euch das Land gegeben. Bevor sie ins Land hineingingen, wussten sie schon, das Land gehört uns. Das war ihr Besitz. Aber das Buch Josua zeigt, gerade im ersten Kapitel, jede Fußsohle, die ihr draufsetzt, euch habe ich es gegeben. Das heißt, das, was ihnen gehörte, grundsätzlich, das mussten sie konkret in Besitz nehmen, um sich dann danach auch konkret daran zu freuen und das Land zu genießen. Interessant, man hat im Land Israel, das beginnt gerade in der Nähe von Jericho, in Argaman, hat man so Versammlungsstätte gefunden. Und wenn man da mit der Drohne drüber geht, das haben wir so gemacht, nicht wahr, Elia? Drohne hoch und dann sieht man einen Fußabdruck mit Steinen so geformt. Aber wenn man da steht, sieht man das nicht so. Aber von oben, so perfekt, eine Fußspur. Und da hat man mehrere Orte gefunden, auch auf dem Berg Ebal, wo der Josua-Altar wieder entdeckt wurde. Der ist auch mit Stein umgeben. Wenn man da steht, beim Altar, sieht man nichts davon. Man muss ein bisschen den Berg hoch. Bah, Fußabdruck. Das ist entsprechend Josua 1. Jede Fußsohle, die ihr darauf setzt, euch habe ich es gegeben. Vorfreude für die, die mitkommen im September nach Israel. Wir haben vor, ja eben, so Gott will und wir leben. Ich verspreche jetzt einfach so, nach Argaman zu gehen, wo wir diesen Fußabdruck sehen und auch auf dem Berg Ebal zum Josua-Altar. Da sind wir dann im militärischen Sperrgebiet Israels. Sehr eindrücklich. Und das wird also hier gezeigt, ihr müsst es konkret in Besitz nehmen, den Fuß darauf setzen. Und so ist es auch neutestamentlich. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass wir, die wir an Jesus glauben, wiedergeboren sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Das ist einfach so. Also, wenn man sich bekehrt und wiedergeboren wird, dann muss man nicht denken, jetzt muss ich noch warten und dann erreiche ich eine höhere Stufe und vielleicht noch eine höhere Segnung. Ja? So, wie wenn es einen Aufstieg gäbe. 2. Petrus 1 sagt, uns ist alles geschenkt worden. Alles geschenkt. Aber jetzt muss man die Bibel studieren und diese Dinge auch kennenlernen. Das war der erste Schritt. Und dann auch im Glauben wirklich annehmen. Und dann beginnen, sich daran zu freuen. Also wir müssen wegkommen von einem Grossisten-Christentum und sagen, ja, wir sind gesegnet mit allen Segnungen. Fertig. Nein, wir müssen Detailisten werden, die sich mit den einzelnen Segnungen, die zum Beispiel gerade im Epheserbrief 1 bis 3 so ausführlich beschrieben werden, und natürlich auch anderswo, aber dort so exemplarisch, beschäftigen. Und so wachsen wir im Glauben, aber nicht, dass wir da von Stufe zu Stufe kommen, sondern wir realisieren, wie die Israeliten, das gehört uns, das gehört uns. Ja? Und können uns daran freuen. So kann man das Buch Josua wunderbar auf uns heute geistlich übertragen. Und wir gehen schon weiter zum Buch der Richter. Interessant, wie das Buch beginnt. In Nicht wahr? Das Buch Josua hat begonnen mit: Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Merkt man, es beginnt mit und. Und zwar zeigt das eben, dass es direkt ans fünfte Buch Mose, an die fünf Bücher Mose anschließt. Da kann einer sagen, ja, das hängt mit der hebräischen Grammatik zusammen, die Verben sind da immer wieder mit dem Wort und. Ich glaube, wenn man liest, und Gott sprach, und Gott sah. Das hat einen bestimmten Zusammenhang mit den Verbformen im Hebräischen. Aber es ist nicht einfach automatisch so. Das erste Buch Mose beginnt nicht mit und. Also nicht und im Anfang schuf Gott. Ja, weil das ist das erste Buch der Bibel. Im Anfang, Bereshit, im Anfang schuf Gott. Aber Josua beginnt mit und. Und das Buch Richter? Mit und. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da sieht man, nach dem Tod von Mose, Josua, nach dem Tod Josuas, so beginnt das Buch der Richter. Es ist direkt an das Buch Josua, das bereits zum hebräischen Kanon der Bibel gehörte, damals. Das wurde nicht durch ein späteres Konzil entschieden. Das war im Judentum gar nicht nötig, irgendein Konzil dafür einzuberufen. Das war klar. Kommt das Buch der Richter dazu. Und es zeigt den Kontrast. Josua, das Buch des Sieges, Richter, das Buch des Versagens. Im Verlauf der Geschichte von 14 Richtern, die da beschrieben werden, fällt das Volk insgesamt 7-mal von Gott ab. Ich habe hier die 7 Stellen aufgeführt, wo der Refrain vorkommt, wo immer wieder gesagt wird, und das Volk fiel ab von dem Herrn. Fiel ab, fiel ab, fiel ab. Und so haben wir in dem Buch der Richter 7 Abfallgeschichten. Ich habe mal in Deutschland in einem Vortrag über Abfall gesprochen in der Endzeit und dann hat ein Kurde sich gemeldet und hat gesagt, was das bedeutet, das Wort Abfall. Ob das Müll bedeutet. Und dann habe ich gesagt, nein, das heißt wegkommen von Gott und seinem Wort. Aber das ist natürlich auch Müll. Ja, und dieser 7-fache Müll, Abfall von Gott wird uns da beschrieben. Aber wir sehen, wie Gott immer wieder Gnade gab für eine Umkehr und eine Wiederherstellung. Und so kann man sagen, dieses Buch der Richter ist das Buch, das in überwältigender Weise die Gnade Gottes vorstellt. Dieses Buch zeigt, es gibt einen Weg zurück. Ich weiß, es gibt manchmal Gläubige, die kommen in die Seelsorge und sagen, ich habe so oft versagt, jetzt kann der Herr nicht mehr. Und dann sieht man, wie die gesunde Lehre ist ganz wesentlich die Basis für Seelsorge. Seelsorge ist nicht so. Da kommt jemand und sagt, ich brauche Seelsorge, ich sollte jede Woche eine Stunde Seelsorge haben. Wie? Ja, können wir das mal kurz am Telefon besprechen und vielleicht kann man das in einer Stunde klären. Und oft ist es irgendein falscher Gedanke, muss anhand des Wortes korrigiert werden. Und dann ist der Knack gelöst. Und den braucht man nicht wie beim Psychiater. Jede Woche eine Stunde. Und die Krankenkasse bezahlt jede Stunde. Und das über Jahre. Nein. Man kann nicht sagen, ich brauche jede Woche, aber ich brauche mal und dann kann man schauen. Und ganz wesentlich ist eben nicht einfach reden, 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 reden. Sondern muss, wo ist das Problem? Wo ist das Gedankenproblem? Und dann, was sagt die Schrift dazu? Und dann wird es gelöst. Ja, der Herr vergibt mir nicht mehr. Lies das Buch Richter. 7-mal Abfall und Untreue und Gott schenkt immer wieder Gnade, aber nicht einfach so. Sondern erst dann, wenn das Volk begann, zum Herrn zu schreien. Und dann sendet Gott einen Richter um zu retten. Dieses Prinzip sehen wir immer wieder im Buch der Richter. Also in der Not schickt Gott eine Person, die dann hilft und unterstützt. Und darum haben wir hier eine wunderbare Illustration von Sprüche 24, Vers 16. Also, das muss man eben im Köcher haben, wenn man Seelsorge macht und dies, mit diesem Problem, das immer wieder kommt. Es ist nämlich interessant in der Seelsorge, wie viel die gleichen Probleme kommen. Immer wieder. Und dieses Problem kommt immer wieder und dann kann man erklären, Sprüche 24, 16. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Siebenmal. Um zu sagen, du musst nicht denken, jetzt ist es zu spät. Jedes Mal, wenn man wirklich umkehren will und dem Herrn wirklich die Sache reuig bekennt, dann gibt es auch Wiederherstellung. Das ist die Lehre, die wir so entnehmen können aus dem Buch der Richter. Übrigens, Paul Kiene, das war eben so ein Mann, der in meiner Jugend so entscheidend wichtig war und meinen Dienst auch ganz stark geprägt hatte. Und der hat dieses schöne Modell von der Stiftshütte gemacht. Meine Frau sagt, du sollst das nicht so sagen. Weil ich sagte immer wieder, das ist das Schönste, das es auf der ganzen Welt gibt. Und sie sagt, du kennst ja gar nicht alle Modelle, die es auf der Welt gibt. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch nie ein so schönes gesehen wie dieses, nur habe ich viele gesehen. Und er hat ja das Buch geschrieben, Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai. Mit wunderbaren, vierfarbigen Bildern. Und auch die Erklärungen, die sind so zu Herzen gehend. Also für mich das beste Buch. Aber vielleicht hat jemand in Singapur noch ein besseres geschrieben. Und ich kenne es nicht. Auf Chinesisch. Ja, und da hat er also immer beim Langlaufen, wenn er gefallen ist, hat er zitiert, so typischerweise, Sprüche 24, Vers 17. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Kann man sich so merken, ja? Über das Buch Richter schreiben. Sprüche 24, 16. Das führt uns schon zum Buch Ruth. Und es ist ja so, wir haben gesehen, in der hebräischen Bibel ist das Buch Ruth und den Ketuvim eingefügt. Das hat natürlich schon auch seinen Grund. Wenn wir da nochmals zurückblenden zu unserem Schema. Hier sieht man da in meiner Bibel, die Bücher ordnet, wie der Codex Leningradensis, ist der älteste Codex des gesamten Alten Testaments, den wir noch haben. Und da wird unter den Ketuvim zuerst die Psalmen aufgeführt, dann Hiob, Sprüche, Ruth, Hohelied. Sprüche, Ruth, Hohelied. Womit endet das Buch der Sprüche? Ja. Mit einem Hammer für all die, die meinen, die Bibel unterdrücke die Frauen. Ja. Dabei ist das die Krönung des Weisheitsbuches der Sprüche. Dort wird uns Frau Weisheit vorgestellt. Weisheit ist nämlich auch weiblich auf Hebräisch. Chochma, die Weisheit, nicht der Weisheit. Die Weisheit. Und im Buch der Sprüche wird wiederholt die Weisheit als eine Frau dargestellt. Und Sprüche 31, 10 bis zum Schluss sind 22 Verse. Und der erste Vers, also Vers 10, der erste Vers in dieser Serie beginnt mit dem ersten Buchstaben des Hebräischen, der nächste mit zweiten und so durch bis zum letzten Taf. Und da wird die tugendhafte Frau vorgeschrieben. Eshet Chayil auf Hebräisch. Frau der, eben, der göttlichen Tugendhaftigkeit. Die Frau nach Gottes Gedanken wird dort vorgestellt. In Israel findet man oft so wunderbare Bilder, wo gerade dieser Abschnitt schön auf Hebräisch, kalligrafisch, herrlich aufgemacht, dargestellt ist. Und dann kommt da ganz stark heraus am Anfang, Eshet Chayil, die tugendhafte Frau. Wer wird sie finden, wird dort gefragt. Und das ist eine verheiratete Frau. Jetzt kommt das Buch Ruth und da geht es um eine Frau, die allein war. Und die kommt aus dem Heidenland Moab und will unbedingt nach Israel gehen. Sie möchte Zuflucht finden unter den Flügeln des Gottes Israels. Und ihre Schwiegermutter sagt dieser verwitweten jungen Frau Ruth, schau, komm nicht mit mir nach Israel. Bleib da und da kriegst du wieder einen Mann und dann hast du Ruhe. Suche Ruhe im Haus eines neuen Mannes, den du heiraten wirst. Sie hatte ihren Mann und verloren und dann sagte sie, nein, ich will mit dir nach Israel. Ich will zu dem lebendigen Gott und dort Zuflucht suchen. Das heißt also, es war ihr ganz wichtig, ich möchte dort sein, wo Gott ist und es ist mir egal, ob ich heiraten kann oder nicht. Die Frage des Heiratens war ihr nicht wichtig. Und dann kommt sie ja, so scheinbar menschlich gesprochen, zufällig auf das Feld von Boas. Und Boas sieht, was das für eine Frau ist und fördert sie. Und sagt, geh nicht auf ein anderes Feld, bleib da. Und ich sorge dafür, dass du nicht angetastet wirst von den Jungs hier. Und er war älter als sie, er nennt sie Bitti, meine Tochter. Ja? Und kann ihr dann später sagen, alle Leute hier wissen, dass du eine tüchtige Frau bist. Eshet Chayil, genau dieser Ausdruck. Und natürlich, der Herr führt und schließlich durch Umstände wird sie die Frau von Boas. Der Herr gibt das, was sie nicht um jeden Preis haben wollte, das gibt er ihr schon. Aber was eben so schön ist, Sprüche 31, die verheiratete Frau. Und gerade vor kurzem hat mir jemand gesagt, ja, so in letzter Zeit haben wir da in der Gemeinde so viel über Verheiratete gesprochen. Und was ist mit den Unverheirateten? Da, Buch Ruth. Und es gibt ja auf meinem Livestream eine ausführliche Serie nur über Ruth. Das ist so eine Perle. Und zwar muss man ja beachten, ich schreibe da auf dem Blatt, die Geschichte Ruths zur Zeit der Richter ist wie eine Perle auf schwarzem Hintergrund. Das Buch Richter zeigt Untreue, 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 Untreue und Gottes Treue. Aber das Buch Ruth zeigt, wie in einer ganz schwierigen Zeit, wo die meisten nicht treu sind, da eine treue Frau, Ruth, die einfach das tun will, was der Herr will. Und es geht ihr nicht um jeden Preis heiraten, sondern sie möchte den Herrn und möchte da sein, wo er ist. Und so wird sie gesegnet. Ich lese mal vor, das Buch Ruth zeigt, wie eine Familie aus dem Volk Gottes, die den ihnen von Gott angewiesenen Platz verlassen und gegen göttliche Verbote verstoßen hatte, unweigerlich unter Gottes Zucht kommen musste. Elimelech und Noemi gingen mit ihren beiden Söhnen von Israel weg, weil es schwierig war, es gab Hungersnot. Und so machen das manche. Wenn es in der Gemeinde Schwierigkeiten gibt, dann sagen sie, ja gut, dann gehe ich. Dann gehe ich. Ja, und die wohnten in Bethlehem, Bethlehem, Haus des Brotes, und da gab es zu wenig Nahrung. Und das kann wirklich sein, eine Gemeinde, Schwierigkeiten, Not. Und die Leute sagen, ich kriege nicht mehr, was ich jetzt da kriegen sollte, aber es ist eine Zucht des Herrn. Sie gehen weg und der Mann stirbt, die beiden Söhne sterben. Und dann bleibt eben Ruth noch mit ihren, bleibt Noemi mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Die sagt, ihr müsst schauen, dass ihr heiratet. Das ist ja das Wichtigste. Ich kann nicht mehr, ich bin zu alt. Und Orpa sagt schließlich, ja gut, dann mache ich's. Und ging wieder zu den Götzen in ihrem Land. Aber Ruth sagt, nein, ich gehe mit dir. Und so wird also gezeigt, wie diese Familie den Gott, von Gott angewiesenen Platz verlassen hatte. Sie kam unter die Zucht Gottes. Aber auf der anderen Seite erzählt es die Geschichte einer jungen Frau, die eine Heidin war und den wahren Gott nicht kannte. Doch weil sie sich von ihren falschen Göttern abwandte und ihr Herz ganz dem Gott Israels weihte, kam sie unter den gewaltigen Segen des Herrn. Sie wurde im Volk Gottes aufgenommen, durfte eine glückliche Ehe mit Boas, in ihm ist Stärke, eingehen und wurde schließlich in Bethlehem Stammmutter des Königs David. Unglaublich. In Ruth 4 am Schluss wird der Stammbaum verdeutlicht bis auf König David. Sie ist Stammmutter von David und damit Stammmutter des Herrn Jesus Christus. Und zwar sowohl über die Königslinie von Josef, dem Mann der Maria, als auch über die biologische Linie Marias, Matthäus 1 und Lukas 3. Das ist so gewaltig, dieses Buch. Und es heißt ja dort wirklich, sie kam zufällig auf das Feld von Boas. Ja, gibt es Zufall in der Bibel? Ja. Natürlich gibt es Zufall, aber nur subjektiven Zufall. Das heißt, wir Menschen sehen manchmal nicht, warum ist das geschehen und das, und wir sehen nicht den Zusammenhang. Aber von Gott her gibt es keine Zufälle. Er hat seine Hand in unserem Leben. Und weil sie eben, darum sage ich scheinbar, eben subjektiv, zufällig, aber die Bibel sagt zufällig, das Feld von Boas traf, wurde sie Stammmutter des Erlösers der Welt. Das ist gewaltig. So ist Gott. Ja, das werden wir heute Nachmittag im Zusammenhang mit dem Kolosserbrief noch ausführlicher sehen, im Zusammenhang mit Tychikus, der den Epheser und den Kolosserbrief überbracht hatte. Sein Name bedeutet Zufallstreffer. Und er bringt den Brief, wo es heißt, dass wir Erlöste von Gott gewollt waren von Ewigkeit her. Boah. Ja, das ist eben Zufall und Notwendigkeit nach der Bibel. Noch etwas. Wir haben also hier ein Buch, wo eine Frau die Hauptperson spielt. Und es gibt noch ein Buch im Alten Testament. Auch in den Ketuvim, das Buch Esther. Und wenn man diese beiden Bücher, diese Frauenbücher vergleicht, Ruth war eine Heidin, Esther war eine Jüdin. Ruth lebte durch freie Wahl im Land Israel. Das war eine Entscheidung bei ihr. Esther lebte wegen der erzwungenen Wegführung in einem Land der Heiden. Ruth heiratete einen Juden, Esther heiratete einen Heiden. Ruth hatte königliche Würde, sie heiratete einen Ahnen der Königslinie, Boas, auf den dann später David folgte. Esther hatte königliche Würde, sie heiratete einen König. Für Ruth war Gott wichtiger als ihr Leben. Und für Esther war Gott wichtiger als ihr Leben. Als es darum ging, wie kann man Israel retten, sagte ihr Mordechai, ihr Adoptivvater, du musst zum König rein. Aber das könnte bedeuten, dass er mir das Zepter nicht entgegenstreckt und dann muss ich sterben. Ja? Schließlich entscheidet sich Esther, um das Volk zu retten. Komme ich um, so komme ich um. Wow, was sind das für Frauen, denen die Sache des Herrn am wichtigsten war. Also für Esther war Gott wichtiger als ihr Leben. Im Buch Ruth geht es um Vorsehung Gottes. Der überscheinbaren Zufall, alles führt bis auf den Erlöser. Im Buch Esther geht es um die Vorsehung Gottes, der alles so bis auf die letzte Minute führt, dass Israel schließlich bewahrt bleibt vor der Totalvernichtung. Im Buch Ruth geht es um Rettung und Erlösung. Im Buch Esther geht es um Rettung und Erlösung. Wow, sieht man eben, Drohnenflüge sind notwendig beim Bibelstudieren. Sonst sieht man einfach vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und da sehen wir die Zusammenhänge. Und jetzt verstehen wir auch eben, warum in den Ketuvim haben wir die Sprüche. Die tugendhafte Frau, Eshet Chayil. Und dann kommt das Buch Ruth, wo eine eben alleinstehende Frau zu Boas kommt und Boas sagt ihr, er ermutigt sie und fördert sie, weil er sieht, diese Frau hat Potenzial. Und darum setzt er sich so ein und er sagt ihr, du bist eine Eshet Chayil. Alle wissen das. Und dann haben wir das Hohelied, wo wirklich die Ehebeziehung als ideale, herrliche Beziehung vorgestellt wird zwischen Salomo und Sulamit. Und Shulamit, wie man sagt auf Hebräisch, sie ist diese Eshet Chayil, die ihr Mann völlige Erfüllung schenken kann, so wie der Mann auch ihr. Aber darum Sprüche, Ruth, Hohelied. Ja, wir gehen weiter zu Samuel. Also, wie gesagt, 1. 2. Samuel, ursprünglich ein Buch. Dann sage ich halt jetzt einfach die Samuel-Bücher, um nicht zu sagen das Buch Samuel. Die Samuel-Bücher zeigen den Übergang von der Richterzeit zur Zeit der Könige. Ja, in Richter haben wir 14 Richter, davon eine Richterin, Deborah. Und dann haben wir aber in dem Buch Samuel Eli als Richter nach Simson und dann noch der letzte Richter Samuel. Also die zwei letzten Richter werden da beschrieben und da wird uns erzählt, das Volk wollte keine Gottesherrschaft mehr. Sie wünschten dringend einen König in der Art der Heidenvölker. Sie verwarfen Gott und erhielten einen König, der sie in die Katastrophe führte. Gott hatte nach dem Auszug aus Ägypten Israel gesagt, ihr seid ein königliches Volk. 2. Mose 19. Denn Gott war der König. Und Gott wollte nicht Könige über Israel einsetzen, sondern Richter. Richter waren Leute, die sagten, wenn es Probleme gab, in der Bibel steht zu dem Problem das und das. Ja? Die machten Seelsorge mit der Lehre der Bibel und erklärten das so. Aber das ging natürlich nur so lange gut, wie das Volk sich auch der Bibel unterstellte. Und das Buch der Richter macht klar, dass die meisten eigentlich einen eigenen Weg gehen wollten. Das heißt, als Refrain wiederholt im Buch der Richter, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und sobald Relativismus in die Gemeinde hineinkommt, wie damals nach Israel, ich sehe es so, du siehst so, dann funktioniert Gottes Herrschaft nicht mehr. Und wenn das eben nicht organisiert ist mit einem König, kracht alles zusammen. Und das haben sie erlebt. Also entweder eine biblische Gemeinde funktioniert, solange alle den Wunsch haben, wir unterstellen uns Gottes Wort. Und wenn sie das nicht tun, dann kracht es zusammen. Und dann knallt es, das ist klar. Aber außer man hat die Gemeinde so durchorganisiert, mit dem Vorstand und alles, Kompetenzverteilungen, die, ja, die unflexibel, menschlich so durchorganisiert sind, dann kann man so ein Schiff weiterführen, auch wenn es schon längst knallen sollte. Ja, und die haben also gemerkt, dass mit den Richtern es funktioniert nicht. Wir möchten auch einen König haben, der denkt und wir können einfach ohne Denken folgen. Und es funktioniert. Und das war so schlimm für Samuel, es wollen die meinen Dienst nicht mehr. Und Gott sagt, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht mehr König sei über sie. Und dann musste er ihnen Saul als König geben. Das war der Mann, der ideale Mann nach Gottes, nach den Gedanken der Menschen. Ein Kopf höher und sie dachten, wenn der König so ein starker Mann ist und eben ein Genie über dem Durchschnitt der Menschen, dann kann er uns alle großen Probleme lösen. Nun, die Pointe in dem Buch Samuel ist die, das ging so lange ungefähr, bis einer kam, der noch größer war. Goliath von Gat. 6 Ellen und eine Spanne. Fast 3 Meter. Das ist so die Pointe. Aber dieser König Saul war ein Gericht Gottes, sagt Hosea 13, Vers 11. Weil sie Gott als König verworfen hatten. Und dieser Saul wird, es sah anfänglich so gut aus, eine Katastrophe. Und er führt Israel in einen Krieg gegen die Philister, in dem Israel in katastrophaler Weise verliert, ganz viel Land verliert. Da, wo sie einst den Fuß draufgegeben haben. Ja, es geht verloren. Und so ist es auch für uns, wenn wir nicht mit dem Herrn treu gehen, sondern eigene Wege, dann kann es sein, dass er uns Licht, das wir früher hatten, und Licht ist nicht einfach Kopfwissen, sondern es geht darum, das, was wir im Herzen uns erfreuen und daran genießen konnten, dass wir das verlieren. Das ist so geschehen. Aber danach erweckte Gott einen König nach seinen Gedanken. Nach seinen Gedanken, David. Von diesem König sollte der Messias-König abstammen, der in der Endzeit über die ganze Welt regieren wird. Und David weist in seinem Leben als der Verworfene und später als der anerkannte König auf den Messias hin, auf den Messias Jesus hin, der zuerst von seinem Volk verworfen werden sollte, bei seinem ersten Kommen. Aber am Ende der Tage, wenn er kommt, auf den Wolken des Himmels, als König anerkannt werden wird. Und das wird alles in den Samuel-Büchern beschrieben. Also, Gott zeigt, ja, wenn ein König, dann ein König nicht nach den Gedanken der Menschen. Und er gibt David einen Mann nach Gottes Herzen. Aber, jetzt muss ich sagen, David in seinem Leben ist so ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus. Zuerst verworfen, der verworfene König, von Saul verfolgt und Leute schließen sich ihm an, halten ihm die Treue in den schwierigen Zeiten, so wie wir uns zu dem Herrn Jesus halten wollen in dieser Zeit, wo er in dieser Welt verworfen ist. Aber dann, wenn er König sein wird, dann werden wir auch mit ihm seine Herrlichkeit teilen. Das sehen wir so schön vorgeschattet in Samuel. Aber, ich habe noch hinzugefügt auf dem Skript, Davids Versagen wird auch schonungslos beschrieben. Warum das? Um uns klar zu machen, nur der Herr Jesus ist vollkommen. Und darum ist eben dieser Kontrast in Davids Leben ganz wichtig, damit wir uns eben an den Herrn Jesus klammern. Er ist der, der nie versagt und immer treu ist. Also dieser Kontrast ist von großer Bedeutung. Und schon kommen wir zum Buch der Könige. Die Bücher der Könige erzählen die Geschichte von den letzten Tagen Davids bis zum Untergang seiner Königsdynastie zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Gott verhieß David in 2. Samuel 7, dass er seine Söhne, die ihm auf dem Königsthron folgen würden, züchtigen werde, wenn sie nicht gehorsam sein würden. Und nun, die Bücher der Könige zeigen, wie sich dies in trauriger Weise so erfüllte. Wir schlagen auf dieses entscheidende Kapitel, 2. Samuel 7. Da sitzt David vor dem Herrn. In diesem Zelt, neben seinem Palast, den man ja wieder ausgegraben hat, Überreste davon, da bei der Bundeslade. Er sitzt hier und vor dem Herrn. Aber der Herr gibt ihm dann ein Wort durch den Propheten Nathan und er erklärt in 7, Vers 12. 2. Samuel 7, 12. Wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Das ist auch der Grund, warum Salomo so lange abweichen konnte und später wieder zurückfinden durfte. Und der Rechenschaftsbericht seiner Rückkehr findet man im Buch Prediger. Das war hier verheißen. Und dann heißt es weiter, und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit, dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Und nun, das Buch der Könige zeigt, wie die Nachkommen von David, beginnen mit Salomo, versagt haben. Und Gott musste züchtigen. Die 12 Stämme haben sich gespalten in 2 Königreiche. 10 Stämme im Norden und dann das Königreich im Süden mit Juda und Benjamin als Führung. Und ich lese weiter auf dem Skript. Nochmals, die Bücher der Könige zeigen, wie sich dies in trauriger Weise so erfüllte. Nach Salomos schwerem Versagen spaltete sich Israel in 2 Königreiche. Das Nordreich Israel, das sich ganz dem Götzendienst hingab und deswegen schließlich unterging, während das Volk nach Assyrien deportiert wurde. Im Südreich Juda waren die meisten Könige untreu, doch es gab wunderbare Ausnahmen. Am Ende der letzten Serie von untreuen Königen kam es zum Untergang des Königreiches und zur Wegführung nach Babylon. So endet das Buch der Könige. Die Königsbücher betonen im Kontrast zu den Büchern der Chroniker die Verantwortung des Menschen und das Gericht Gottes. Die Bücher der Chroniker betonen die Gnade Gottes. Und das führt uns jetzt schon zum nächsten Buch, die Chroniker. Auch ursprünglich ein Buch. Und da habe ich dann erklärt, zwischen Chroniker und schon Samuel bestehen umfangreiche Parallelen im Zusammenhang mit der Geschichte Sauls und Davids. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Auch die Bücher der Könige und der Chroniker erzählen große Abschnitte der Geschichte des Königreiches Juda parallel. Also wir haben da einige Parallelen im Alten Testament. Ich komme darauf zurück. Jetzt, der Inhalt der Chroniker zeigt uns die Geschichte von David über die Wegführung nach Babel bis zur Rückkehr aus der Gefangenschaft. Das haben wir in den Königsbüchern nicht. Es endet in Babylon. Aber in Chroniker endet es mit der Heimkehr. Das ist ganz wichtig. Also ganz viel parallel und doch anders. Und dann habe ich versucht, das so knapp darzustellen, wie folgt. Diese verschiedenen Berichte ergänzen einander genauso, wie sich die 4 Evangelien im Neuen Testament ergänzen und vervollständigen. Samuel und Könige betonen zusammen mehr die Verantwortung des Menschen, während die Chroniker mehr die Gnade Gottes hervorhebt. Und ferner stehen der Tempel und das messianische Königshaus Davids besonders im Mittelpunkt. Und da muss man den Zusammenhang sehen, wer hat Chronika geschrieben? Das wird uns im Judentum überliefert, im Traktat Baba Batra, im Talmud. Das war Esra, der selber Priester war. Und darum betont er das Priestertum so stark, aber auch das Königtum. Und nun, um zu zeigen, es geht um die Gnade. Davids Ehebruch und Mord wird in Chronika nicht erwähnt. Wie ist das möglich? Ja, weil es geht um die Gnade. Und David hat hier völlige Vergebung erlangt. Auch nicht die schweren Sünden seiner Söhne Amnon, Absalom und Adonia. Auch der Abfall und die extreme Polygamie Salomos fehlen. Das ist nicht Zufall. Eben, glücklicherweise haben wir nicht ein großes Evangelium im Neuen Testament, sondern wir haben Matthäus, das zeigt uns den König. Markus, das zeigt uns den Kontrast, der Knecht. Lukas, das betont die Menschheit des Herrn Jesus. Der Arzt Lukas betont die Menschheit und das Johannesevangelium betont die Gottheit des Herrn Jesus. Als Kontrast dazu. Und das ist so herrlich, wenn man das parallel liest. Und so kann man übrigens, wie die Evangelien in parallelen Spalten, kann man Samuel, Könige, Chroniker in parallelen Spalten studieren. Ich habe ein Buch, wo alle Parallelen im Alten Testament zusammengestellt sind. Makbilot Bamikra, das ist ein hebräisches Buch. Parallelen in der Bibel. Und dann in Spalten ist das alles so aufgeführt und immer, wo es einen kleinen Unterschied gibt, auch im Wortlaut, mit Rot hervorgehoben. Sieht man sofort, wo die Unterschiede sind und kann darüber nachdenken, warum ist das hier so und da so. Aber ein Freund von mir möchte das rausbringen auf Deutsch. Ja, das wär dann wirklich toll. Wenn das soweit ist. Also, weiter. Die Bücher der Chroniker betonen den Tempel in Jerusalem und das Priestertum Levis, sowie die messianische Stadt Jerusalem und das Königtum Davids aus dem Stamm Juda. Die Geschichte der 10 Stämme und ihres Königreiches wird weggelassen. Das kommt da gar nicht vor. Es geht nur um die messianische Davids-Dynastie, die auf den Herrn Jesus hin ausgerichtet war. Und auf sein Kommen. Also, die Bücher der Chroniker illustrieren die Wahrheit der messianischen Verheißungen Gottes an David in 1. Chroniker 17. Und das ist der Hammer. Wenn man das mal verstanden hat, dann löst das gerade Probleme beim Bibellesen. 1. Chroniker 17, meint man, das sei das gleiche wie 2. Samuel 7. Nicht das gleiche. In 2. Samuel 7 spricht Gott zu David und sagt ihm, wenn deine Söhne ungehorsam sind, dann werde ich sie bestrafen. Und da geht es eben um Salomo und die weiteren Könige. Aber in 1. Chroniker 17, obwohl das gleiche Ereignis, hat Esra das eben so ausgewählt, dass herauskommt, wenn Gott spricht zu David über seinen Samen, der auf seinem Thron sein wird, dann ist das nicht Salomo, sondern dort ist der Herr Jesus. Und darum muss man sagen, also 2. Samuel 7 wird illustriert durch die Bücher der Könige. 1. Chroniker 17 wird illustriert in der Erfüllung durch die Chronikerbücher. Und dann haben wir noch die ersten 9 Kapitel, wo schon viele Bibelleser verzweifelt sind. Alles Namen, diese Geschlechtsregister. Aber in diesen 9 Kapiteln wird so wie eine Strichzeichnung, die beginnt mit Ausführungen, dann hört sie plötzlich auf, so quasi wie eine Tusch-Federzeichnung, die dann an den Rändern ausläuft, ja, ganz künstlerisch. Also, diese 9 Kapitel zeigen zunächst mal die Verwandtschaft der ganzen Menschheit. Es beginnt mit Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel und so weiter. Über Noah, Sem, Ham, Japhet. Und dann wird gezeigt, wie aus dieser Linie von Sem dann schließlich Abraham kommt und das Volk Israel. Also, diese Kapitel erläutern den Platz Israels im Stammbaum der Menschheit als auserwähltes Volk. Da werden die Stämme dann auch mit den Geschlechtsregistern beschrieben, aber besondere Beachtung wird dem Königsstamm Juda und dem Stamm Levi geschenkt. Warum? Weil es in Chronika geht um das Priestertum des Stammes Levi und um das Königtum von David, das auf den Messias hinführen soll. Ha, wir kommen ja fast durch. Jetzt kommt Ezra Nehemia. Das habe ich zusammengenommen, weil es ursprünglich auf eine Rolle geschrieben wurde. Das Buch Ezra zeigt in den Kapiteln 1 bis 6 Gottes Gnade auf, indem es die Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon schildert. Und die ersten Verse, die sind ganz parallel zu dem Schluss von 2. Chronika. Warum? Weil Ezra Chronika geschrieben hat und Ezra, das Buch Ezra. Und die Rückkehr wird beschrieben in Chronika, um zu zeigen, Gottes Gnade führte auch die Juden wieder aus der Gefangenschaft nach Hause. Und das wiederholt Ezra in den Kapiteln 1 bis 6, zeigt er Gottes Gnade auf, indem es die Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon schildert. Indem der Altar und das Tempelhaus wieder aufgebaut werden konnte. Indem der Altar und das Tempelhaus wieder aufgebaut wurden, konnte der Gottesdienst wieder eingerichtet werden. Dies führte zu massivem Widerstand der Feinde. Durch den treuen und ermutigenden Dienst der Propheten Haggai und Zacharia konnte schließlich der Tempelbau vollendet werden. So zeigt das Ezra auf. Diese Rückkehr und wie der Gottesdienst wieder neu, ganz freudig eingerichtet werden konnte. Alles durch Gottes Gnade. Und dann, zwischen Kapitel 6 und 7, liegen 57 Jahre. Scheinbar eine Lücke. Keine Lücke, sondern in diese Zeit fällt das Buch Esther hinein. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben ja noch eine Minute. Die Kapitel 7 bis 10 in Ezra zeigen den treuen Dienst des Schriftgelehrten und Priesters Ezra, der das Wort studierte, umsetzte und in Israel lehren wollte. Also er beschreibt, was Jahre vor ihm geschehen war als Neuanfang und wie er dann auch von Persien nach Israel zurückkehrte, um dort ein Segen für das Volk Gottes zu sein. Und dieser Mann Ezra ist so interessant. Er spricht immer wieder von der Hand Gottes, von der guten Hand Gottes, die über ihm war. Und das tut dann Nehemia ihm gleich, wie wir dann im nächsten Buch haben. Ich lese Ezra 7, Vers 10. Denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Drei Dinge. Eine Herzensentscheidung, da drin. Ich will dem Herrn treu sein. Und das führt dazu, ich will die Bibel studieren. Aber ich will die Bibel auch in meinem Leben umsetzen. Und dann möchte ich das auch anderen weitergeben. Nicht zuerst weitergeben und dann selber umsetzen. Die Reihenfolge ist wichtig. Und so konnte dieser Ezra eben, wie ich da geschrieben habe, eine Erweckung wieder auslösen. In seiner Zeit hatte nämlich die anfängliche Erweckung aus Kapitel 1 bis 6 einen tragischen Niedergang erlebt. Immer wieder passiert das. Also man muss nicht verwundert sein, wenn nach 20 Jahren Gemeinde plötzlich eine Riesenkrise kommt. Das ist ziemlich das, was man in der Bibel liest. Also es geht länger, kaum länger als 20 Jahre und dann geht's runter. Aber was dann? Nicht das Ende. In dieser Zeit hatte die anfängliche Erweckung einen tragischen Niedergang erlebt. Ezra trauerte tief. Er war erschüttert und setzte schließlich eine biblische Absonderung vom Bösen durch. So endet das Buch Ezra. Und ebenso schön diese Ausrichtung, für ihn war es wichtig, das Volk Gottes muss ganz auf die Bibel ausgerichtet sein. Und da muss die Bibel auch klar gelehrt werden. Einmal hat jemand auf der Suche nach einer biblischen Gemeinde geschrieben, was ich suche ist eine Gemeinde, die sich nach Gottes Wort ausrichtet, es studiert, erklärt, lehrt, lebt und liebt. Sechs Punkte und am Schluss noch ein Stabreim mit dreimal L. Das ist genau eine Ezra-Gemeinde. Und schließlich, das Buch Nehemia zeigt, wie die Hingabe eines Mannes an den Herrn zu einem gewaltigen Aufbruch führen kann. Nehemia motivierte das Volk zum Mauerbau, und das war nötig, um den Tempel und den Altar, der schon früher gebaut war, zu schützen. Das ist ganz wichtig, wenn man Gemeinde aufbaut und Gottesdienst einrichtet mit Abendmahl, und wenn man dann sagt, ja, da können alle teilnehmen, die wiedergeboren sind. Ja gut, aber ich garantiere, da kommen Leute, die sagen, ich bin wiedergeboren und die werden das Abendmahl nehmen, weil sie finden, ich kann das selber beurteilen. Ich habe es aber erlebt. Jemand, wo wir gesagt haben, nein, das geht nicht. Wir wollen zuerst ein Gespräch. Nein, es geht um die Liebe, das war ihm ganz wichtig. Aber ich wusste, dass er seine Frau prügelt zu Hause. Aber der konnte teilnehmen. Also da fehlen die Mauern. Die braucht es auch. Und das Buch Nehemia zeigt, Nehemia hat das Anliegen, die Mauer muss wieder gebaut werden, um Tempel und Altar zu schützen. Aber, wir haben dann weitergeschrieben, trotz gewaltigem Widerstand der Feinde gelingt dieses Werk schließlich. Es gab massiven Widerstand. Und da sehen wir, wie Ezra auch in dieser Zeit gewirkt hat. In Nehemia 8, Ezra konnte das Wort Gottes erneut in den Mittelpunkt stellen. Durch Vorlesen und Erklären des Wortes Gottes kam es zu einer weiteren geistlichen Erweckung unter dem Volk Gottes. Schön. Das war nicht das Ende. Als es wieder zu einem geistlichen Niedergang kam, setzte Nehemia erneut eine Absonderung von allem Bösen durch. So endet das Buch. Und jetzt noch in der gestretchten letzten Minute. Ja. Ja, ich denke da an Einsteins Dilution der Zeit. Da wird das so auseinandergezogen. Esther. Das Buch Esther schildert die dramatische Geschichte von Hamans Versuch, das gesamte jüdische Volk im Perserreich, im Gebiet von Afrika bis nach Indien, vollständig zu vernichten. Durch die Treue und Hingabe von Esther und ihres Adoptivvaters Mordechai, der hat diese junge Frau gefördert und weitergebracht, wurde diese Katastrophe jedoch abgewendet. Und das heißt, dass Esther eben immer auf Mordechai hörte. Und darum konnte der Herr sie dann so gebrauchen. Das Buch zeigt, wie Gott die Geschichte und den Zeitablauf bis in alle Details in seiner starken Hand hält. Das Buch zeigt uns, wir sind nicht blindem Schicksal anvertraut. Aber ganz speziell, das Buch Esther erwähnt Gottes Namen nicht ein einziges Mal. Weder Gott, Elohim, Yahweh, der Ewige, der Herr, oder Adonai, nichts, nie. Warum? Dies sollte die Wahrheit aus 5. Mose 32, Vers 20 illustrieren. Dort hat Gott durch Mose vorausgesagt, ich werde vor diesem Volk mein Angesicht verbergen. Und Da hat Gott sich also irgendwie wie zurückgenommen. Martin Buber konnte ja vor den Nazis fliehen nach Amerika. Und dann nach dem Krieg, nach der Nazizeit, hat er Vorträge gehalten. Und da hat er Vorträge gehalten mit dem Titel Gottes Finsternis. Das Wort hat er selber erfunden, abgeleitet aus Sonnenfinsternis. Und er sagt in diesen Vorträgen, dass in der heutigen modernen Zeit, in dieser kalten Zeit des Atheismus und Agnostizismus, wo man sagt, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt, viele Menschen haben das Gefühl, wo ist Gott? Ich spüre Gott nicht. Aber er sagt, wir leben in einer Zeit der Gottesfinsternis. Wie bei der Sonnenfinsternis. Die Sonne ist da, aber sie wird verdunkelt. Und das erleben ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft. Gott ist so weit weg. Wo ist er? Das ist dieses Gericht von 5. Mose 32, Vers 20. Gott hat sich wie zurückgezogen. Aber auch in dieser Zeit erleben Menschen wie Mordechai und Esther und schließlich auch das Volk Israel im Ganzen. Gott ist da und er handelt. Und er hat die Zeit bis ins Detail. Also man muss das Buch nochmal lesen. Es ist so spannend. Ich habe das schon als Kind so geliebt. Also Esther. Und da wird klar, Gott hat alles in seiner Hand und er führt alles wohl aus. Aber darum wird der Name Gottes nicht erwähnt. Es ist wie wenn man Gott nicht wahrnimmt und trotzdem ist er überall da. Also ganz nach Sprüche 3. Damit möchte ich enden. Und die Dilution ist damit am Ende. Sprüche 3. Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wie geht das, ihn auf allen Wegen erkennen? Man muss eben sein Leben anschauen und sehen, wie der Herr in der Vergangenheit geführt hat und wie er das gemacht hat und wie er plötzlich in dieser Schwierigkeit eingegriffen hat und da geholfen hat. Und dann sieht man, der Herr ist da, obwohl wir ihn nie gesehen haben, keine Vision gehabt haben. Aber wenn wir eben so mit Glaubensaugen hinschauen, dann erkennen wir, wie man im Buch Esther ohne den Namen Gottes, natürlich, überall sieht man, wie Gott im Buch Esther am Handeln ist. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und an deine Verheißung und er wird gerade machen deine Pfade.